Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sarah Zerbak. Schönen guten Abend. Seit anderthalb Wochen nun gelten hierzulande die Beschränkungen für Kontakte, fürs Rausgehen und fürs Reisen. Jetzt haben Bund und Länder entschieden, sie gelten auch über Ostern hinaus. Etwas anderes würden die Infektionszahlen noch nicht hergeben.
Eine Pandemie kennt keine Feiertage, sondern es geht hier um die Durchhaltefähigkeit dieser Maßnahmen.
So klang die Kanzlerin heute im Homeoffice in der Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die haben nicht nur die Maßnahmen verlängert, sondern auch darüber gesprochen, wie Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte etwa beschafft und verteilt werden können. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Tennisfans müssen heute ganz stark sein. Wimbledon wird in diesem Jahr nicht stattfinden, Corona-bedingt ersatzlos gestrichen. Und nach den aktuellen Informationen geht es hier bei uns im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr weiter mit einem Hintergrund zu Algerien und mit der Hoffnung auf noch mehr Veränderung im Land. Und ab 19.05 Uhr folgen wie gewohnt die Kommentare. Die Zahlen des Tages bestätigen. Noch liegt die Ansteckungskurve über der Zielmarke der Bundesregierung. Es gibt aktuell mehr als 67.000 Infizierte, bundesweit über 700 Todesfälle. Tausende sind inzwischen wieder gesund, auch wenn es dazu keine offizielle Statistik gibt. Kanzlerin, Bundesgesundheitsminister und die Ministerpräsidentinnen der Länder sind sich einig, die strengen Kontaktbeschränkungen wirken. Für eine Lockerung reicht es aber noch nicht. Nadine Lindner hat die Details der Beschlüsse.
Werden die Ausgangsbeschränkungen zum Infektionsschutz verlängert? Das war die zentrale Frage der Runde aus Bund und Ländern, die sich ab dem frühen Nachmittag per Telefonkonferenz verabredet hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss mit einer Audiobotschaft.
Die Situation ist so, dass wir zwar leichte Wirkungen der Maßnahmen sehen, aber weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir an diesen Kontaktbeschränkungen etwas verändern können.
Nach der Telefonkonferenz wurde zudem ein Zeitplan deutlich. Vor Ostern soll es keinerlei Diskussionen über Lockerungen der bestehenden Maßnahmen geben. Am 14. April, das ist der Dienstag nach Ostern, wird die Bund-Länder-Runde erneut beraten. Die Verantwortung für die Kontaktsperren liegt bei den Bundesländern. Jetzt ist klar, dass sie überall verlängert werden, mindestens bis zum 19. April. Wie es danach weitergeht, ist vollkommen offen. Ziel der Beschränkungen ist, dass sich die Infektionszahlen nur noch alle 12 bis 14 Tage verdoppeln. Derzeit sind es laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU etwa alle 7 bis 8 Tage. Das sei zwar eine leichte Entspannung, aber trotzdem sei die Dynamik der Verbreitung immer noch zu hoch, so die Bund-Länder-Runde. Eine schlechte Nachricht gibt es deshalb für alle, die Osterbesuche geplant hatten. Angela Merkel.
Wir wissen, dass dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können, weil leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert.
Das heißt konkret, keine Inlandsreisen und keine überregionalen Tagesausflüge. Das sei hart, rette aber Menschenleben, so Merkel. Auch an dem Thema Maskenpflicht kam die Runde nicht vorbei. Denn seit Tagen wird über das Für und Wider von Mund-Nase-Masken aus Stoff diskutiert, die zwar nicht vor einer Infektion schützen, aber Umstehende gegen Viren durch Husten und Niesen abschirmen können. Jena hatte gestern als erste deutsche Stadt ab der kommenden Woche einen Maskenzwang eingeführt. Nein, das wird es in ganz Deutschland nicht geben, so das Fazit der SPD-Regierungschefin in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer.
Nur die medizinische Schutzmaske dient dem Eigenschutz und dem Fremdschutz.
Ganz ähnlich sieht es Markus Söder, CSU-Ministerpräsident in Bayern.
Wir bewerten es zurückhaltend, dass mit dieser Art von Masken ein durchschlagender medizinischer Erfolg erreicht wird.
Mit Sorge blickte die Runde zudem auf Alten- und Pflegeheimen, in denen in den vergangenen Tagen viele neue Infektionen bekannt wurden. Noch einmal Markus Söder.
Deswegen ist es wichtig, dass wir neben den drastischen Einschränkungen, was den Besuch betrifft, auch noch weitergehende Aufgaben gemeinsam bewältigen. Dazu gehört grundlegend, keine Neuaufnahmen mehr zu machen, dafür die Reha-Kliniken, die wir in Deutschland ja gut aufgestellt haben und die auch Ersatzkapazitäten für die Krankenhäuser sind, als mögliche Chance zu sehen, auch bei Neuaufnahmen in Pflegen und Altenheimen einen wirklich hervorragenden und adäquaten Ersatz zu finden.
Aus der Opposition gab es erste Reaktionen. FDP-Chef Christian Lindner sagte, dass die Verlängerung der Ausgangssperren zwar verhältnismäßig sei, aber
diesbezüglich erwarten wir auch von der Bundesregierung einen Fahrplan, was unternommen werden kann, was sie selbst unternimmt, damit das gesellschaftliche Leben Schritt für Schritt auch wieder normalisiert werden kann und damit vor allen Dingen auch nicht wirtschaftliche Existenzen von Millionen Menschen gefährdet werden.
Sowohl die Pandemie als auch die politischen Antworten stehen in Deutschland immer noch ziemlich am Anfang.
Nadine Lindner über die Bund-Länder-Runde zu Corona heute. Und in der politischen Diskussion über die richtigen Maßnahmen, um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen, geht es auch um die schwierige Abwägung, welche Einschränkungen wann und wie lange noch verhältnismäßig sind. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat heute zum ersten Mal über den umstrittenen Entwurf der schwarz-gelben Regierung debattiert, mit denen Ministerpräsident Armin Laschet die Bevölkerung auf den Katastrophenfall vorbereiten will. Den Tag X, wie er es nennt. In seinem Eiltempo wurde er aber ausgebremst von der Opposition. Die und auch Juristen und Ärztevertreter kritisieren die Novelle scharf. Denn in ihren Augen werden Grund- und Parlamentsrechte dabei massiv verletzt. Vivien Leue, live für uns in Düsseldorf. Wie genau sehen Sie die denn verletzt? Also woran entzündet sich die Kritik?
Ja, es seien einfach zu starke Befugnisse, die quasi dann der Landesregierung zugesprochen werden. Sie kann Klinikpersonal zwangsverpflichten, aber tatsächlich auch medizinisches Personal, was die Branche gewechselt hat und jetzt zum Beispiel in Behörden arbeitet, könnte wieder in die Klinik zwangsgeschickt werden. Auch Beschlagnahmung von medizinischem Gerät oder Material ist möglich. Es können auch ganze Abschlussjahrgänge abgesagt werden. Also in Haupt- und Realschule könnten dann möglicherweise die Abschlussarbeiten nicht stattfinden, einfach per Erlass quasi. Das sind zu starke Rechte, die dann die Landesregierung bekommen würde, ohne dass das Parlament dann später noch mal etwas mitzureden hat, so wie das Gesetz jetzt aufgebaut ist. Und da wurde heute aber tatsächlich schon sehr stark über dieses Stichwort Parlamentsvorbehalt gesprochen, also dass man möglicherweise bei einzelnen Punkten dann doch immer wieder noch mal das Parlament einschalten muss. Also in dieser Form ist der Gesetzesvorschlag, glaube ich, auch vom Tisch.
Okay, also einen Blankoscheck wollte die Opposition da nicht ausstellen und die Regierung hat ja auch angekündigt, diese Bedenken mit einzubeziehen. Wird es also auf eine Art Kompromiss hinauslaufen?
Ja, das ist es jetzt schon insofern, als dass die Landesregierung ursprünglich geplant hatte, dieses Gesetz heute im Eiltempo durch den Landtag zu bringen. Das hätte sie auch. Armin Laschet hat da das Wort durchkämpfen benutzt. Er sagte, wir haben ja schon Gesetzesentwürfe durchgekämpft. Das kann er natürlich mit seiner Mehrheit im Parlament. Aber er hat gesagt, das hier ist nicht der richtige Zeitpunkt und nicht das richtige Gesetz, um so etwas zu tun. Also insofern, da hat er mehrfach betont, hier braucht es die parlamentarische große Mehrheit, fraktionsübergreifende Mehrheit, das ist schon ein Kompromiss. Und inhaltlich wird es sich dann zeigen ab Montag, da wird der Gesundheitsausschuss mit Experten beraten, inwieweit oder wie weit man da gehen kann. Also sowohl verfassungsrechtlich als auch praktisch, wie weit Kommunen, Behörden, Regierungen da tatsächlich Eingriffsmöglichkeiten bekommen können. Das wird jetzt ein schwieriges Austarieren, weil dann schon kommenden Donnerstag soll das Gesetz wirklich beschlossen werden.
Wir haben ja gerade berichtet, die Kontaktbeschränkungen bundesweit, die sind jetzt erst einmal verlängert worden über Ostern hinaus. Gerade aber der NRW-Ministerpräsident, den haben wir ja anders im Ohr, der fordert ja eigentlich auch eher eine Exit-Strategie. Und nun?
Ja, tatsächlich. Er ist sowohl der strenge oder derjenige, der strenge Maßnahmen begrüßt, aber gleichzeitig sagt, und wir müssen auch an die Exit-Strategie denken, weil nämlich, sagt er, wir wissen, was wir abverlangen und Kindeswohl ist zum Teil gefährdet, Menschen verlieren ihre Jobs, die Wirtschaft leidet sehr stark und er sagt, wir müssen jetzt versuchen, wirklich Maßnahmen schon zu finden, wie wir schrittweise wieder ins normale Leben finden. Dafür hat er jetzt einen Expertenrat gegründet und der soll gucken, ab welchem Punkt macht es Sinn, welche Bereiche wieder zu öffnen. Und das wird jetzt erarbeitet. Da wird die Landesregierung sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mehr dazu sagen können.
Vivien Leue war das für uns live aus Düsseldorf. Dort wurde heute zum ersten Mal das umstrittene Epidemiegesetz diskutiert im Landtag. 18 Uhr und gleich 19 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk der Abend. Gegen die wirtschaftlichen Härten in der Corona-Krise hat die Bundesregierung ja in der vergangenen Woche ein Multimilliarden-Hilfspaket geschnürt. Die 50 Milliarden Soforthilfen etwa können Selbstständige und Kleinunternehmer schon seit dieser Woche abrufen. Das läuft gerade an und der Finanzminister feiert das als Bazooka. Trotzdem werden immer wieder Förderlücken kritisiert in den vergangenen Tagen, besonders für den Mittelstand. Und auch quasi für den Mittelstand von morgen. Viele Start-ups, viele junge Unternehmen sind bisher durchs Raster gefallen. Da haben Wirtschafts- und Finanzminister, also Altmaier und Scholz, jetzt nachgebessert und unterstützen Gründerinnen und Gründer in der Corona-Krise zusätzlich. Theo Gers.
Die Bundesregierung legt noch was drauf. Mit 8 Milliarden Euro werden Start-ups bisher über diverse Programme gefördert. Nun kommen noch mal 2 Milliarden hinzu. Denn Start-ups haben in der Corona-Krise besondere Probleme. In der frühen Gründerphase sind sie für Banken oft ein unbeschriebenes Blatt, haben oft weder positive Erträge, noch können ihre Gründer bankübliche Garantien etwa aus vorhandenem Vermögen abgeben. Damit sind sie von Kreditprogrammen mehr oder minder abgeschnitten. 70% des Mittelstands von morgen, so werden Start-ups auch gerne bezeichnet, fürchten aktuell um ihre Existenz. Diese Furcht soll ihnen genommen werden, betont Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Baustellenlärm vor dem Kanzleramt, zumal Deutschland durch die bisherige Förderung viel erreicht habe.
Das darf durch die Corona-Krise nicht gefährdet werden. Deshalb sind wir beide, Olaf Scholz und ich, uns einig, dass wir diesen Start-ups unter die Arme greifen. Die normalen Hilfsprogramme gelten selbstverständlich auch für die Start-ups, aber wir wollen darüber hinaus auch etwas für diejenigen tun, die weniger Möglichkeiten haben, Kreditlinien in Anspruch zu nehmen, die weniger von Kurzarbeit profitieren. Und deshalb haben wir uns auf ein maßgeschneidertes Paket im Wert von 2 Milliarden geeinigt. Dieses Paket wird mithelfen können, dass diese Start-ups auch die schwierige Zeit überdauern und dass sie anschließend erfolgreich ihre Arbeit fortsetzen können.
Die Bundesregierung will aber nicht nur Corona-bedingte Pleiten bei solchen Hoffnungsträgern verhindern. Start-ups kommen auch in Schwierigkeiten, wenn bisherige Risikokapitalgeber etwa wegen der Corona-Krise nicht mehr flüssig sind, um sich an der Finanzierung des nächsten Wachstumsschritts zu beteiligen. In normalen Zeiten finden sich in sogenannten Finanzierungsrunden risikobereite Geldgeber, die im Gegenzug häufig Anteile am Unternehmen bekommen. Kommt die Firma dann groß raus, kann der Geldgeber diese Anteile später mit großen Gewinnen verkaufen. Sind aber nun bisherige Geldgeber aus Deutschland wegen Corona knapp bei Kasse, fallen sie bei diesen Finanzierungsrunden aus. Risikokapitalgeber aus China oder den USA haben dann leichtes Spiel, sich in Deutschland wachstumsträchtige Geschäftsideen zu sichern und das womöglich krisenbedingt auch noch zu Spottpreisen. Bekommen sie auf diesem Weg sogar das Sagen in den Unternehmen, können sie es im Zweifel aus Deutschland auch abziehen. Auch das will die Bundesregierung verhindern, hatte Finanzminister Olaf Scholz bereits gestern betont.
Denn wir wollen, dass diese jungen und innovativen Unternehmen für unser Land erhalten bleiben und dass die Männer und Frauen, die das machen, auch in diesem Land weiter an dem Erfolg ihrer Ideen basteln.
Die Idee ist deshalb, der Staat stockt mit den 2 Milliarden Euro verschiedene Beteiligungsfonds auf, die unter anderem bei der bundeseigenen KfW angesiedelt sind. Dieses frische Geld können diese Fonds dann zusammen mit privaten Co-Investoren in Start-ups stecken. Damit ist das weitere Wachstum dieser Unternehmen mit deutschem oder zumindest europäischem Kapital gesichert und unerwünschte Übernahmen durch ausländische Geldgeber werden ausgebremst.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Und irgendwann aber muss irgendwer für diese Corona-Milliarden ja auch zahlen. Schon wird über einen Corona-Soli gesprochen oder aber auch über eine Vermögensabgabe der Reichen im Land. Die Linke will das sowieso. Heute springt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken auf diesen Zug auf. Und ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans spricht sich für sogenannte Corona-Bonds aus. Frank Kapellan über die neue Umverteilungsdebatte in der deutschen Sozialdemokratie.
Alter Wein in neuen Schläuchen, Wertpapiere mit festem Zinssatz. Die Idee stammt aus der Eurokrise 2010, als Griechenland vor dem Bankrott stand. Gemeinschaftlich Geld an den Märkten aufnehmen, sich gemeinschaftlich verschulden und gemeinschaftlich für Zinsen und Rückzahlung gerade stehen. Eine Schuldenvergemeinschaftung, aus der nichts wurde, und den Corona-Bonds dürfte das gleiche Schicksal ereilen wie seinerzeit den Euro-Bonds. Staaten wie die Niederlande, Österreich und eben Deutschland sind strikt dagegen.
Ich glaube, es gibt eine Alternative innerhalb des ESM, also des Schutzschirms, was dort möglich ist, über Darlehen eine gewisse Vergemeinschaftung zu entwickeln.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich pusht am vergangenen Sonntag im Deutschlandfunk den ESM. Doch der Europäische Stabilitätsmechanismus ist als Bankenrettungsfonds konzipiert und könnte als solcher gebraucht werden. Sascha Steffen etwa von der Frankfurt School of Finance fordert zwar eine Verdreifachung des ESM auf 200 Milliarden Euro, der Professor sorgt sich aber um die Banken, deren Aktienkurse seien dramatisch gefallen und bewegten sich auf Stände wie zu Zeiten der Finanzkrise zu. Also doch, Corona-Bonds?
Dass die Corona-Bonds am Ende aus meiner persönlichen Sicht und vieler anderer, auch gerade in der Sozialdemokratie, der richtigere Weg wären, bleibt unbestritten.
Räumt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Morgen im Deutschlandfunk ein. Finanzminister Olaf Scholz hält jedoch nichts von diesen Bonds. Der Vizekanzler setzt allein auf den ESM.
Der hat eine Kreditvergabefähigkeit von ungefähr 500 Milliarden Euro. Dort ist auch sehr viel Eigenkapital eingezahlt, 80 Milliarden, damit das sehr stabil und auch mit einem erstklassigen Rating erfolgen kann, wenn der seine Anleihen begibt, um diese Kreditvergabe zu finanzieren.
Scholz und Walter-Borjans legen nun in einem gemeinsamen Brief an die SPD-Bundestagsabgeordneten die Linie für ihre Partei fest. Der ESM bietet die Möglichkeit, dass die Euro-Länder gemeinsam zu gleichen günstigen Konditionen Kapital aufnehmen, schreiben die beiden. Diese Mittel sollten lediglich dadurch beschränkt werden, dass sie für Corona-Aufwendungen genutzt werden dürfen. Zusätzlich soll über die Europäische Investitionsbank Geld nach Italien und Spanien kommen, dass die Wirtschaft Folgen der Corona-Krise auch dort abmildern könnte. Wir müssen schnell helfen, betont der SPD-Vorsitzende.
Und deswegen nutzt es relativ wenig, wenn wir jetzt sagen, hört mal auf mit dem Kampfbegriff der Vergemeinschaftung von Schulden. Es geht um die Rettung Europas.
Aus Berlin berichtete unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapellan. Weil fast alle Flugverbindungen gerade gestrichen sind, gibt es bei Fluggesellschaften auch fast nichts mehr zu tun. Die Lufthansa schickt jetzt einen Großteil ihrer Belegschaft in Kurzarbeit. Das sind rund 87.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was das für die heißt und für den Konzern, fasst Brigitte Scholtes zusammen.
Für fast zwei Drittel ihrer knapp 140.000 Mitarbeiter will die Lufthansa nun Kurzarbeit beantragen. Bis vorerst August sollen die Beschäftigten weniger arbeiten. Schließlich müssen wegen der Corona-Krise 700 der insgesamt etwa 760 Lufthansa-Flugzeuge am Boden bleiben. Schon bei der Bilanzvorlage vor zwei Wochen hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr deutlich gemacht:
Wir haben mit unseren Gewerkschaften vereinbart, für alle unsere Gesellschaften, wo immer möglich und sinnvoll und juristisch vorgesehen, Kurzarbeit einzuführen. Und hier gilt die klare Formel: Je weniger wir zum Kurzarbeitergeld noch zuschießen, umso mehr Kolleginnen und Kollegen werden an Bord bleiben können.
So hatte die Lufthansa schon in der vergangenen Woche Kurzarbeit für die 27.000 Mitarbeiter in der Kernmarke Lufthansa angekündigt. Die gilt sowohl für Flugbegleiter, Bodenpersonal als auch Mitarbeiter in der Verwaltung. Für sie will der Konzern das Kurzarbeitergeld von 60% bzw. 67%, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird, auf 90% aufstocken. Mit den Piloten ist man noch im Gespräch, sei aber einer Lösung nahe, hieß es heute aus dem Konzern. Der Knackpunkt ist da die Aufstockung, da die Piloten deutlich mehr verdienen als Flugbegleiter und Bodenpersonal. Jetzt dehnt die Lufthansa diese Regelung auch auf weitere 60.000 Mitarbeiter der Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien aus. 87.000 Mitarbeiter wären also betroffen, die nach den jeweils lokalen Bedingungen bezahlt würden. Anders als in europäischen Ländern gibt es das Modell der Kurzarbeit in anderen Staaten nicht. Vor allem in den USA ist da die Lage schwierig. Betriebsbedingte Kündigungen möchte die Lufthansa aber dem Vernehmen nach möglichst vermeiden. Ob die Kurzarbeitsprogramme tatsächlich im Sommer beendet werden können, das ist aber aktuell noch nicht abzusehen.
Informationen waren das von Brigitte Scholtes hier bei uns im Deutschlandfunk um jetzt 18.28 Uhr. Um sich gegen Hass und Hetze im Netz zu wehren, sollen Nutzerinnen und Nutzer von Facebook, Twitter, Instagram und anderen sozialen Netzwerken mehr Rechte bekommen. Dafür hat die Bundesregierung heute neue Beschwerderechte beschlossen. Das ist bereits die zweite vorgesehene Änderung des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Beide Entwürfe müssen aber noch durch den Bundestag. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Seit 2018 müssen Internetplattformen wie Facebook und YouTube sogenannte Hasskommentare löschen. Nun gibt es in kurzer Folge gleich zwei Updates für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Der erste Teil liegt gerade im Bundestag. Er sieht unter anderem vor, dass die Plattformen strafbare Inhalte wie Gewaltaufrufe an das BKA weiterleiten. Der zweite Teil ist weit weniger umstritten und wurde heute vom Kabinett auf den Weg gebracht. Nadine Schön, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, begrüßt viele der Änderungen.
Als Unionsfraktion finden wir es richtig, dass sich die Meldewege verbessern. Das haben wir schon lange gefordert.
Konkret hatte vor allem Facebook den Meldeknopf tief in seinem Menü versteckt. Das soll nun nicht mehr möglich sein. Die Herausgabe von Verfassernamen für etwaige Beleidigungsklagen vor Gericht soll dagegen einfacher werden. Zugleich können Verfasser von Kommentaren Löschungen überprüfen lassen. Die Plattformen müssen diese dann auch begründen. Für komplexe Fälle rund um die freie Meinungsäußerung sollen private Schlichtungsstellen geschaffen werden, damit nicht alles sofort vor die Gerichte wandert. Zur Neuerung des aktuellen Entwurfs gehören auch größere Transparenzpflichten. So müssen Plattformen auch darüber Auskunft geben, ob und welche Daten sie Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Forscher üben inzwischen laute Kritik, dass sie zum Beispiel Desinformationskampagnen nur schwer untersuchen können, weil ihnen dafür das Datenmaterial fehlt. Auch der FDP-Netzpolitiker Manuel Höferlin hält die Neuerungen für wenig geeignet, weil das Gesetz grundsätzlich problematisch sei.
Diese Nebenwirkungen werden jetzt durch kleinteilige Reglementierung der Meldewege sogar noch mal verstärkt. Anstatt langfristige Verschiebung rechtsstaatlicher Strukturen und die verheerende Auswirkung auf Bürgerrechte sowie Meinungsfreiheit in Deutschland wieder zu beseitigen, verabreicht die Bundesregierung also immer wieder die falsche Medizin.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Fertigprodukte sollen mit weniger Zucker, Fett und Salz auskommen. Das will die zuständige Bundesernährungsministerin Unternehmen allerdings nicht vorschreiben, sondern setzt in ihrer nationalen Reduktionsstrategie auf Freiwilligkeit. Ende 2018 schon hat Julia Klöckner entsprechende Ziele mit der Branche vereinbart. Heute hat sie eine erste Zwischenbilanz gezogen. Katharina Hamberger.
Es geht in die richtige Richtung. Zu diesem Fazit kommt Ernährungsministerin Julia Klöckner nach einer Zwischenerhebung des Max-Rubner-Instituts MRI, mit der festgestellt werden sollte, wie die Lebensmittelkonzerne bislang bei der Reduktion von Zucker, Fett und Salz vorankommen. Die Zielvorgaben hat sich die Industrie selbst gesteckt. Bis 2025 sollen sie erreicht sein. Klöckner ist insgesamt jedoch nur verhalten positiv in ihrer Bewertung und sieht nach wie vor viel Potenzial zur Reduktion. So ist zwar der Zuckergehalt in Quarkzubereitungen, die speziell Kinder ansprechen sollen, seit 2016 um 18% zurückgegangen und bei den Kinderjoghurts um 7%. Der fahle Beigeschmack jedoch? Nach wie vor sei der Zuckergehalt in Kinderjoghurts höher als in solchen, die nicht speziell für Kinder angeboten würden, sagt die Ministerin. Hier gäbe es Nachbesserungsbedarf. Ebenso bei beispielsweise Erfrischungsgetränken. Da ist zwar bei den Kinderprodukten der Zuckergehalt seit 2018 um 35% zurückgegangen, aber bei Cola, Limo und Co., die nicht nur speziell für Kinder beworben werden, misst das MRI nur 0,2 Gramm pro 100 Milliliter weniger Zucker. Insgesamt bezeichnet die Ministerin die freiwillige Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie trotzdem als Erfolg. Sie schließt aber nicht aus, dass, wenn die Ziele nicht erreicht werden, mit Gesetzen nachgesteuert wird.
Katharina Hamberger war das aus unserem Hauptstadtstudio. Der Iran muss aktuell durch gleich zwei Krisen durch: Covid-19 und den Wirtschaftskrieg mit den USA. Die harschen Sanktionen gegen das Regime haben dazu geführt, dass Schutzmasken und Desinfektionsmittel besonders knapp sind. Seit heute zählt der Iran mehr als 3000 Menschen, die an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Die Regierung versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Damit sei der Höhepunkt der Krise bereits überschritten. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt allerdings, dass die tatsächliche Zahl der Toten sogar 5-mal höher sein könnte als die offiziell bestätigten. Und auch im Land selbst traut nicht jeder den Zahlen und den Worten aus Teheran. Christian Buttgereit berichtet.
Eine makabre Szene auf dem Basar der südiranischen Stadt Khorramshahr. Vier als Sensenmänner verkleidete Mitarbeiter der Stadtverwaltung schreiten durch die Gassen. Sie wollen damit vor der Gefahr durch Corona warnen. Viele Iraner nehmen das bedrohliche Virus immer noch nicht ernst genug. Müssen sie wohl auch nicht mehr, wenn es nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani geht.
Wir können heute sehen, dass es in den meisten Provinzen einen rückläufigen Trend bei der Verbreitung dieses gefährlichen Virus gibt. Heute Nacht, als ich die Zahlen bekommen habe, gab es sogar in allen Provinzen einen Abwärtstrend. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Ärzte, Experten und wir alle den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Das Gute, Rouhanis Äußerung war nicht als Aprilscherz gedacht. Dennoch mögen die beruhigenden Worte des Präsidenten nicht so recht zu den aktuellen Daten passen. Zum Zeitpunkt seiner Rede hatte die Zahl der Corona-Toten bereits 3.000 überschritten. In den 24 Stunden davor legten die Neuinfektionen um über 3.000 auf rund 15.500 zu. Darunter nach offiziellen Angaben 3.700 Patienten, die sich in kritischem Zustand befinden. Der Notfalldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Rick Brennan, schätzte nach einem Besuch in Iran in der vergangenen Woche die tatsächliche Zahl der Toten mindestens 5-mal höher als offiziell angegeben. Dass es beim Kampf gegen Covid-19 durchaus Fortschritte gibt, bestätigen auch Menschen, die unmittelbar mit den Patienten zu tun haben. Etwa der Teheraner Rettungssanitäter Mohammed Javad Nami gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
Zu Beginn der Krise war es sehr schwierig. Die ganze Koordination steckte noch in der Anfangsphase. Es gab Probleme aufgrund der US-Sanktionen, etwa, dass wir zu wenig Atemmasken, Schutzanzüge oder Desinfektionsmittel hatten. Das hat sich jetzt geändert, weil vieles von dem, was wir benötigen, jetzt hier im Land hergestellt wird.
Mit der ersten Lieferung über die neue europäisch-iranische Tauschplattform Instex hat es jedenfalls nichts zu tun. Zwar wurden Medikamente im Wert von knapp 500.000 Euro nach Iran geliefert, doch die stehen laut Instex-Chef Bock mit Corona nicht in Verbindung. Dass die Neuinfektionen langsamer ansteigen, könnte auch nur eine Momentaufnahme sein. In diesen Tagen enden die iranischen Neujahrsferien. Da es zu Beginn der Ferien keine Reisebeschränkungen gab, waren einige Millionen Iraner zu den traditionellen Familien- und Verwandtenbesuchen aufgebrochen. Sie kehren nun zurück, möglicherweise mit dem Virus im Gepäck. In manchen Fällen könnten es die letzten Verwandtenbesuche gewesen sein. Szenen aus der Stadt Isfahan zeigen eine Beisetzung auf einem neu angelegten Teil des Friedhofs. 6 Männer in weißen Schutzanzügen betten den Plastiksack mit dem Leichnam ins Grab, während die Trauergemeinde einen Sicherheitsabstand von etwa 15 Metern einhalten muss. Die Teheraner Friedhofsverwaltung geht noch einen Schritt weiter, wie ihr Chef Said Khal deutlich macht.
Ich habe eine große Bitte, nämlich, dass diese Woche keine Leute auf den Friedhof kommen. Wenn nötig, werden wir die Tore der Friedhöfe absperren.
Kommen Sie nicht auf den Friedhof. Dieser gut gemeinte Ratschlag könnte ebenso makaber verstanden werden wie die Sensenmänner auf dem Bazar von Khomanshah.
Christian Buttgereit berichtete. Und die Corona-Krise bringt auch den Sport in ganz schöne Nöte. Nicht nur den Fußball, für andere Mannschaftssportarten wie Handball, Volleyball, Eishockey, da sind die wirtschaftlichen Auswirkungen sogar noch bedrohlicher. Und jetzt selbst Wimbledon, dieses legendäre Tennisturnier auf britischem Rasen. Es wurde jetzt Corona-bedingt abgesagt. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ersatzlos gestrichen. Marina Schweizer, Kollegin aus unserer Sportredaktion. Man hat sich ja mit der Entscheidung lange Zeit gelassen. Was hat dann heute dazu geführt, dass das Turnier ganz abgesagt wurde?
Ja, es ist im Prinzip wie überall, auch im Sport. Man hat jetzt gesagt, zugunsten des Publikums und auch der Athletinnen und Athleten ist es jetzt schon geboten, weil man eben einfach auch Planungssicherheit möchte. Man hat es jetzt mit großem Bedauern abgesagt, mit dem Verweis eben auf die Gesundheit. Der allgemeine Grund ist also klar, aber man hat natürlich auch noch über Alternativen nachgedacht. Die Variante ohne Zuschauer kam wohl nicht in Frage, ist im Tennis auch schwer vorstellbar, weil die Sportart eben sehr stark vom Publikum lebt. Und ja, da hängt jetzt auch noch ganz schön viel mehr dran. Damit ist nach der Sandplatzsaison jetzt auch die komplette Rasensaison abgesagt. Die Profispielerorganisationen haben mitgeteilt, dass die Tennis-Profitour der Frauen und Männer bis mindestens 13. Juli ausgesetzt ist. Und damit finden jetzt auch Beispiele, zum Beispiel die geplanten Turniere in Stuttgart, Halle, Berlin und Bad Homburg nicht zum geplanten Zeitpunkt statt. Das sind alles Rasenturniere.
Also andere Sportereignisse wurden ja auch einfach verschoben. Warum kam jetzt hier keine Verschiebung in Frage?
Also das gibt mehrere Gründe. Rasenturniere, ganz schwierig im Herbst. Die Rutschgefahr steigt da, ist ja unter freiem Himmel. Und wenn es da dann nass und kühl wird, dann ja, steigt auch die Verletzungsgefahr. Und Verschiebung ist im Tenniskalender momentan ohnehin auch ein Reizwort. Die French Open wurden ja erstmal zumindest verschoben auf den Herbst. Und das hat mächtig für Kritik gesorgt. Also jetzt hat man einfach gesagt, nein, wir sagen es ganz ab und dann eben im nächsten Jahr zum ähnlichen Zeitpunkt.
Apropos Verschiebungen und Ausfälle wegen des Virus, da gab es noch einige offene Fragen, was den Fußball in den europäischen Wettbewerben angeht. Auf was hat sich denn die UEFA jetzt festgelegt?
Also das oberste Entscheidergremium der UEFA hat heute entschieden, dass alle Länderspiele, die für den Juni angesetzt waren, verschoben werden auf unbestimmte Zeit. Das gilt sowohl für die Frauen- als auch die Männernationalteams. Dazu gehörten auch unter anderem die Playoff-Spiele für die Europameisterschaft, die ja jetzt ohnehin schon verschoben wurde. Sie haben damit aber auch zumindest für den theoretischen Fall, dass dann auch wieder weitergespielt werden kann, erst einmal Platz für die Ligen in Europa, also die nationalen Ligen, die ja immer noch darauf hoffen, ihre Saison zumindest als Geisterspiele fertig zu spielen bis zum Sommer. Möglicherweise machen sie auch Platz dafür, dass die Europapokalwettbewerbe ausgespielt werden können. Aber in der offiziellen Mitteilung von heute hieß es, die Champions League und die Europa League sollen zu einem noch nicht definierten Zeitpunkt fortgesetzt werden. Also man hat sich das noch vorbehalten, da wirklich zu sagen, wie es mit diesen einzelnen europäischen Ligen, der Champions League und der Europa League, dann tatsächlich weitergeht.
Besten Dank, Marina Schweizer mit dem Sport. Und auch ich verabschiede mich jetzt hier am Mikrofon. Sarah Zerback, mein Name. Hier geht es jetzt weiter im Deutschlandfunk mit dem Abend, mit dem Hintergrund und den Kommentaren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.